Wer bist du eigentlich noch, wenn dir von heute auf morgen genau das genommen wird, was dich jahrelang ausgemacht hat? Wenn der Job, für den du gebrannt hast, plötzlich Geschichte ist? Heute nehme ich euch mit auf meine ganz persönliche Reise durch mein tiefstes Jammertal und zu der Erkenntnis, warum genau dieser Schmerz mein größter Antrieb für den Club der Gestalter geworden ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge im Club der Gestalter. Schön, dass du heute dabei bist. Wir sprechen hier im Podcast so oft über Teamentwicklung, über Marketing, über Konflikte im Gesundheitswesen und darüber, wie wir aus der Opferhaltung herauskommen. Aber ich habe in der letzten Zeit gemerkt, viele von euch wissen gar nicht genau, wer da eigentlich jede Woche zu euch spricht. Warum brenne ich so für dieses System, obwohl ich die Schattenseiten kenne? Und wie bin ich eigentlich in der Beratung gelandet? Spoiler, das war absolut nicht mein Plan. Heute erzähle ich euch meine Geschichte. Ohne Filter, ohne geschönten Lebenslauf. Das alles gibt's gleich, aber jetzt starten wir erstmal so richtig los. Das haben wir schon immer so gemacht. Ein Satz, den wirklich jeder im Gesundheitswesen schon mal gehört hat und der nur eins bedeutet: Stillstand. Aber wir wollen nicht mehr einfach nur funktionieren und Opfer des Systems sein. Deshalb schmeißen wir hier im Club der Gestalter alte Muster einfach aus dem Fenster. Hier geht es ums Anpacken, ums Verändern. Für dich, dein Team und deine Patienten, damit der Job wieder Spaß macht und nicht nur Nerven kostet. Ich bin Annette Sabo und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wo beginnt man am besten mit der Reise? Am besten ganz am Anfang. Zu meiner Kindheit und Jugend gibt es eigentlich nur zwei prägende Dinge zu erzählen. Das eine ist die Tatsache, dass ich einen Sprachfehler habe. Ich stottere. Satzanfänge mit W und M waren für mich die Hölle als Kind. Man kann sich auch vorstellen, das ist nicht immer unbedingt so angenehm in der Schule. Ich habe mir Sprechen wirklich hart erarbeiten müssen. Es klappt heute ganz gut. Ich kann heute sehr gut frei sprechen, weil ich eine gewisse Atemtechnik habe, pausenbewusst einsetze und so weiter und so fort. Also da einfach meine Technik für mich entwickelt habe, sodass er heute gar nicht mehr zu hören ist. Wenn ich das heute anspreche, dann sagen viele, was? Also, ne, hätten sie nie gedacht und so. Aber es ist so, ich stottere, er lauert noch, aber ich habe ihn im Griff. Musste mir aber, wie gesagt, das Sprechen wirklich sehr hart erarbeiten. Und der zweite prägende Aspekt meiner Kindheit und Jugend war, dass ich bei meinen Großeltern in bäuerlichen Strukturen aufgewachsen bin. Und das ist etwas, da bekommt man eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Da bekommt man etwas mit. Ich sage ja immer, auf dem Bauernhof wurde der Pragmatismus erfunden, wurde jeden Tag gelebt und man bekommt ihn quasi schon mit der Muttermilch mit. Das ist etwas, das mich einfach total geprägt hat, diese Art zu leben. Diese, wie man Dinge anpackt, wie man Dinge zu Ende bringt, die Einstellung zum Leben und, das sind alles so Sachen. Das hat mich sehr geprägt und heute bin ich da auch sehr stolz darauf. Genau. Und ich weiß, dass viele von euch denken, meine berufliche Heimat liegt im OP. Das stimmt nur bedingt, weil davor gab es noch eine weitere Station. Ich habe dann Abitur gemacht, was schon für meine Oma, glaube ich, ein ganz Riesending war. Habe ich Abitur gemacht und danach, nach dem Abi, sind alle irgendwie in die Welt gereist und haben dann irgendwie, keine Ahnung, Work and Travel in Australien gemacht, haben die Welt bereist, haben sich so eine Auszeit genommen, so ein Jahr. Und ich habe mich in eine andere Welt begeben. Ich habe für mich gedacht, was ist so das Abstrakteste, was ich mir vorstellen kann, für mich zu studieren. Und ich war an der Uni 10 Semester eingeschrieben, in einer sehr speziellen Studienfachkombination. Ich habe nämlich Philosophie und Kunstgeschichte studiert. Und das rührte wirklich daher, dass ich natürlich das kleine Mädle war, das Haus und Hof super gut versorgen kann, kochen kann, schlachten kann, Garten machen kann, weiß ich was, alles was anfiel. Da war ich geschult und gebrieft. Ich habe es mir selber beweisen müssen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt alle hier in die Weltgeschichte reisen, ich reise in eine andere Welt, nämlich in die geistige, und habe mich dann an der Uni eingeschrieben, habe keinen Abschluss gemacht, habe aber 10 Semester Philosophie und Kunstgeschichte studiert, ja, nach 10 Semestern kam dann schon irgendwann der Punkt, wo ich mir dann überlegt habe, da kam dann wieder der Pragmatismus durch. Naja, also irgendwann mal, ne, muss man in seinem Leben auch mal so einen Plan haben, dass ich jetzt dieses Studium nutze für meinen Beruf. War für mich damals keine Option, weil ich wollte nicht ins Museum, ja, also ich wollte auch nicht irgendwie an der Uni hängen bleiben und der berühmte Student mit 43 Semestern werden, den es ja in der Philosophie durchaus gibt. Der ist ja, dieses Klischee kommt ja nicht von ungefähr. Und ja, hab dann schon irgendwo innerlich so den Drang verspürt, dass ich jetzt mal mir überlegen muss, wo das jetzt genau mit meinem Leben hinkommt. Und wenn ich es jetzt auf philosophische Art und Weise ausdrücken müsste, würde ich sagen, meine Fragen waren beantwortet. Ich hatte es mir selber bewiesen, ich habe mich behauptet an der Uni, ich habe viel gelernt und ich weiß, dass das heute immer so sehr kritisch gesehen wird, gesellschaftlich, wenn ich sage, ich bin Studienabbrecherin, so nach dem Motto, das ist ja verschwendete Zeit. Das war es für mich wirklich zu keinem Zeitpunkt. Also das, was ich da gelernt habe, das wende ich heute jeden Tag an. Also für mich ist es auch wirklich so, das, was ich heute mache, ist so die Conclusio aus allem, was ich jemals in meinem Leben irgendwann gelernt habe. Und das Studium ist für mich so eine Wundertüte, ein Werkzeugkasten, den ich heute immer noch anwende und der heute, ja, alles, was ich da gelernt habe, Rhetorik, Diskurs, Logik, unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Denkweisen, also auch dieses Eindenken und Einfühlen in andere, ins Gegenüber, in andere Denkweisen. All das, was ich dort gelernt habe, das im Prinzip ist das heute meine, das ist heute meine Basis. Das ist heute mein Handwerkszeug. Was anderes mache ich im Prinzip nicht. Und deswegen bin ich auch so unfassbar dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe, auch wenn er noch so von außen so, ja, unstet erscheint. Aber für mich war das, für mich geht heute alles auf. Es hat sich alles ausgezahlt. Ich kann heute von allem profitieren, von allen Stationen in meinem Leben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Nach der Uni ging es aber dann direkt in den OP. Eigentlich mehr durch Zufall tatsächlich, weil ich eben auf der Suche war nach einer Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, Geld zu verdienen. Und dann hat irgendwie gemeint, der Kumpel von einem Freund, von einem Bekannten, von einem, ihr wisst schon, du geh mal dahin, die suchen da Leute, so quasi. Und dann bin ich dahin und dann hatte ich ein sehr einprägsames Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Chef. Der war sehr, wie soll ich sagen, das war ein sehr spezieller Mensch. Chirurg, alte Schule. Und ich stand dann da auf dem Flur und habe auf ihn gewartet. Und dann höre ich so, wie sich von hinten jemand mit so Holzklocks nähert, mit so Holzsohlen im Staccato-Schritt. Und er stand dann vor mir, er war ein bisschen kleiner wie ich, klein und wendig, und meinte, wer ich sei. Wer sind Sie? Auf seine sehr unnachahmliche Art und Weise. Und dann habe ich ihm erzählt, wer ich bin, was ich möchte. Und dann hat er gemeint, aha, haben Sie Abitur? Ich so, ja, ich habe Abitur. Dann gehen Sie in den OP. Und dann war ich eingestellt für den OP. So. Also, das war wirklich so hoppla hopp. Und natürlich am Anfang erstmal hier in der Peripherie vom OP. Und da muss man sich natürlich erstmal eingewiesen werden und. Ich habe dann auch noch quasi dann als, ich sage jetzt mal, Legitimation für das Ganze noch eine Ausbildung, die Ausbildung gemacht, bin dann noch zur Berufsschule. Aber ja, so bin ich im OP gelandet. Es war wirklich Zufall und hoppla hopp, aber es hat gepasst wie der berühmte Deckel auf den Topf. Für Außenstehende ist der OP ja oft so eine Art Blackbox. Ja, also man kann das ja auch wirklich nur mal nachvollziehen, wenn man es schon erlebt hat. Aber für mich war es einfach mein Element. Also ich habe das einfach, ich arbeite gern mit den Händen, auch nach wie vor noch. Ich arbeite auch gern mit Menschen im Team zusammen. Und das ist ja natürlich schon, der OP ist eine wirklich interessante Schnittstelle, weil da einfach so viele Berufsgruppen aufeinander treffen, die natürlich wie so Zahnrädchen ineinander gut funktionieren müssen, damit die OP gut verläuft. Man braucht ja 6 Personen, um eine Person im Prinzip zu operieren. Bei kleinen OPs, wenn jetzt keine Assistenz vonnöten ist, reichen auch mal 5, aber so im Regelfall ist ein OP-Team, sind 6 Leute. Aus wie vielen Berufsgruppen? 4 fast. Also wir haben dann natürlich die OP-Pflege, die instrumentierende Kraft, dann der oder die Springerin. Wir haben dann die zweite Gruppe ist die Anästhesie mit dem Anästhesiearzt oder Ärztin und eben der Anästhesie-Pflegefachkraft. Und wir haben natürlich die Personen, die am Tisch stehen, also sprich der Operateur und der Assistent. Und das ist natürlich schon, das ist einfach sehr spannend, weil man natürlich auch sehr wenig Raum hat. Also das ist natürlich auch so vom Zwischenmenschlichen her, ne? Man kann sich schlecht aus dem Weg gehen, weil, so, geht halt einfach schlecht. Und das hat mich einfach fasziniert. Der menschliche Körper auch heute noch, also wenn wir heute noch Schnitte haben, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag vorkommen, es ist einfach immer wieder faszinierend. Es ist auch ein ungemein tolles Gefühl, wenn die Operation so richtig gut gelaufen ist. Also wenn man so merkt, das sitzt jetzt wie eine Eins. Ja, also man natürlich hat jeder immer den Anspruch, ein gutes Ergebnis zu liefern, aber weiß ich nicht, das Gelenk oder wie auch immer hat im Vorfeld einfach so schlimm ausgesehen und dann sitzt die Prothese wie eine Eins oder ist die Osteosynthese hat gut funktioniert und es sitzt einfach alles super und das ist einfach so ein erhabenes Gefühl, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ja, das habe ich einfach geliebt und ich habe gedacht, ich mache das bis zur Rente. Ja, wie gesagt, ich kannte das System in- und auswendig. Also wenn man mich nachts irgendwie um 2 geweckt hat, dann ging das. Ich muss da nicht lang nachdenken. Das ist einfach, ne? Ich kannte den Druck, die Schichtdienste. Ich liebe es ja, nachts im OP zu sein oder nachts in der Klinik zu sein. Ich kenne aber auch die schlechten Rahmenbedingungen. Aber einfach dieses ganze Paket, ich habe es geliebt und ich war unfassbar stolz darauf, OP-Schwester zu sein. Also es war ein riesiger Teil meiner Identität. Und mir wurde auch wirklich sehr viel Respekt dafür entgegengebracht. Also wenn ich erzählt habe, was ich beruflich mache, dass ich im OP bin, ach was, ach ja, also das könnte ich ja nie und so. Also ich war einfach unfassbar stolz darauf. Ja, und dann kam eben der Tag der Tage, der alles verändert hat und der Tag, an dem mein Körper zu mir gesagt hat, nee, jetzt reicht's. Ja, also kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind, ein Bandscheibenvorfall. Ich hatte einen sequestrierten Bandscheibenvorfall, der Sequester ist abgerutscht im Spinalkanal. Ich konnte, glaube ich, 2 Meter laufen und ist mein linkes Bein eingeklappt wie ein Schweizer Taschenmesser. Der Schmerz ist eingeschossen. Unfassbar. Mit 26, es war natürlich auch überhaupt kein Alter, deswegen war es auch erst nicht klar, operieren, nicht operieren, irgendwie so richtig ran hat sich keiner getraut. Ich war einfach auch nur unfassbar jung. Es ist einfach so, dass die Arbeit im OP halt auch wirklich eine körperliche Arbeit ist. Und wer jeder, der mal so ein schweres Instrumentensieb aus dem Schrank gewuchtet hat oder mal die 2. Assistenz für eine Hüft-Tap gemacht hat, eine Dreiviertelstunde irgendwie so ein Bein zu heben, das ist einfach körperlich sehr, sehr anstrengend und der Körper muss da wirklich einiges leisten. Und ja, dann kam der Tag der Tage und ich bekam diese Diagnose und es war schrecklich. Es war wirklich schlimm. Es war überhaupt kein sanfter Übergang. Es war ein kompletter Crash. Ich bin in ein absolutes Loch gefallen, so ein richtiges Jammertal. Ich saß da, habe mich selber bemitleidet und habe gedacht, das ist so unfassbar ungerecht. Ich wusste nicht, wer ich jetzt noch bin, was ich jetzt noch machen soll, wenn ich nicht mehr am Tisch stehen kann. Ich war total das Opfer. Ich habe so sehr mit dem Schicksal gehadert und mit meinem Körper und mit dem System. Und ich habe mich einfach so richtig nutzlos gefühlt. Man fällt aus, das Rad in der Klinik dreht sich einfach weiter, als wäre man nie da gewesen. Und ich sitze da in meinem Loch und wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Also es war wirklich schlimm und habe mich dann auch zur OP entschieden, habe einen guten Operateur gefunden und ich wusste auch, ich gehe da hin und ich lasse das jetzt machen und das war dann irgendwann so meine Einstellung. Ich wollte ja schon wieder zurück an den Tisch. Und nach der OP war es auch dann wirklich umgehend besser. Es gibt allerdings auch heute noch, nach der ganzen Zeit, ich glaube, das war 2009, gibt es auch immer noch nach der langen Zeit etwas, das mein Rücken nach wie vor nicht mag und das ist statisches Stehen, leicht nach vorne gebeugt, mag er nicht. Ich mache ja heute wieder so 1-2 kleine Dienstchen, weil ich einfach so eine große OP-Vermissung hatte und kann das auch gut ausgleichen, weil ich einfach eine gut trainierte Core-Muskulatur habe und insgesamt 3-mal die Woche Krafttraining mache. Kann ich das schon ausgleichen, wenn ich ab und zu mal einen Dienst mache, wenn ich es jetzt täglich machen würde, wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ja, genau, das war der Crash, das war das absolute Loch, das erstmal meiner OP-Liebe ein Ende gesetzt hat. Nach der OP kamen dann relativ schnell die beiden Kinder. Und nach den Kindern habe ich die Klinik gewechselt, habe es nochmal versucht. Ich hatte auch eine wirklich gute Stelle, es war eine kleine Teilzeitstelle und ich war nur vormittags da für Assistenzen, zweite Assistenz für die Endoprothetik. Und das ist eigentlich für eine OP-Schwester eigentlich so eine super Chance, ein super Angebot, gerade wenn man so kleine Kinder hat wie ich damals. Aber selbst da, nur ein paar Stunden am Tag, der Rücken hat einfach nicht mitgespielt. Also es war auch dann irgendwann wieder, dass ich wieder an den Punkt kam, dass ich das einfach nicht bis zu meinem Lebensende machen kann. Und hatte es dann nochmal probiert, aber wie gesagt, die Entscheidung war dann so. Und ich habe dann irgendwann für mich überlegen müssen, was kommt denn jetzt? Und dann bin ich eben durch die Klinik gelaufen und da gab es so eine Tafel, wo die internen Stellenausschreibungen platziert wurden. Und da hing eben eine gesucht Mitarbeiterin fürs Marketing. Und dann dachte ich mir, naja, gut, okay, also sprechen kann ich. Schreiben konnte ich auch ganz gut. Gott sei Dank, Studium hat mich wirklich einiges gelehrt. Und dann dachte ich mir, naja, gut, suche ich es halt. Und bin dann quasi in der Klinikverwaltung gelandet. Und auch das muss man einfach sagen im Vergleich zur Pflege, es ist halt einfach eine komplett andere Welt. Ich muss wirklich auch, ich schaue heute auch in Dankbarkeit zurück, weil ich damals, wie gesagt, einen Arbeitgeber hatte, der mich sehr unterstützt hat, der mich sehr super aufgebaut hat, der mir ganz viel Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglicht hat. Und ich konnte mich da wirklich in diese neue Materie einarbeiten, in meinem Tempo, wurde unterstützt, so gut es ging und konnte da wirklich viel lernen. Aber man hat es immer wieder gemerkt, dass ich einfach aus der Pflege komme und auch für meine Kollegen immer gesprochen habe und nicht für irgendwelche Zahlen oder sonst irgendwas, sondern ich war immer Teampflege, immer. Und das war ich auch, als ich in der Krankenhausverwaltung gearbeitet habe. Und das war natürlich manchmal schon ein bisschen schwierig, weil das sind natürlich dann oft zwei Welten aufeinander geprallt. Aber ich habe dann da meinen Platz gefunden und habe dann auch irgendwann gemerkt, und das war so der Punkt, an dem ich mich mit dem Ganzen versöhnen konnte, dass ich meinen geliebten OP hinter mir lassen musste. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin zwar nicht mehr, kann ich mehr am Tisch stehen und bin nicht mehr an der, in Anführungszeichen, Pflegefront, aber ich kann trotzdem im Hintergrund für meine Kollegen unten am Patienten arbeiten. Und das wurde dann irgendwann zu meiner Mission. Also ich habe einfach gemerkt, wir haben dann ja auch viel mit externen Agenturen zu tun gehabt und natürlich hatten auch wir das Thema Fachkräftemangel auf dem Tisch und so, haben uns dann an externe Agenturen gewandt und ich habe mir das immer alles angehört, was die da erzählt haben und ich dachte mir mal, das hat überhaupt nichts mit der Realität von meinen Kollegen zu tun. Also die sprechen überhaupt nicht unsere Sprache. Aber klar, wie sollen sie auch? Agenturen, ich will jetzt kein Agenturbashing verkaufen, die haben ihre Daseinsberechtigung und auch ich arbeite auch heute noch manchmal mit Agenturen zusammen. Die bieten einfach skalierte Produkte an, die haben eine ganz andere Kalkulation, die müssen natürlich auch Agenturen sind ja oft jetzt nicht bloß zwei, drei Mann, sondern es sind ja einfach größere Organisationen, die müssen unterhalten werden, also die müssen schon ihr monatliches Outcome haben. Aber ich habe die Angebote angeschaut und habe mir überlegt, das passt überhaupt nicht zu dem, was wir brauchen. Das ist nicht, die Menschen in den Agenturen, die sprechen überhaupt nicht unsere Sprache, weil die ja noch nie in diesem System gearbeitet haben. Die wissen doch gar nicht, wie es ist, wenn die Sprechstunde voll ist und der motzende Patient an der Rezeption steht. Oder was ein Patient braucht, der wirklich verängstigt ist, weil er jetzt sich operieren lassen muss, einen Unfall hatte oder sonst irgendwas. Wie so ein Patientengespräch eigentlich funktioniert. Die wissen das nicht, wie das ist, in einem System zu arbeiten mit so schlechten Rahmenbedingungen. Und wenn du keine Empathie dafür hast, wenn du das noch nicht erlebt hast, dann kannst du natürlich auch nicht ein Produkt gestalten, das hundertprozentig dazu passt. Na, man kann natürlich auf Klischees zurückgreifen und man kann so dieses allgemeine Blablabla machen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, die Agenturen haben schon auch ihre Legitimation. Ich will da jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht schlecht reden, aber in den meisten Fällen hat es einfach wirklich nicht gepasst. Und aus diesen ganzen Erfahrungen im Klinikmarketing ist meine Mission erwachsen. Ich möchte mit meiner Arbeit, mit guter Kommunikation, die Arbeit meiner Kollegen erleichtern. Also für mich ist ja auch Kommunikation zum Beispiel ein Thema, wo man sehr gut auf die Prozesse schauen kann. Also wenn ich weiß, was ich, einen Behandlungsprozess nach außen kommunizieren möchte, muss ich mir den erstmal anschauen. Ich fange an zu analysieren und dann merke ich eben, wo die Schwachstellen sind. Also wenn ich es mal aus Perspektive des Patienten dann anschaue, merke ich, wo die Schwachstellen sind und fange dann natürlich automatisch an zu optimieren. Und das war für mich so, das war so dieses, ich bin immer wieder bei der Philosophie, dieses Heureka, wo ich gedacht habe, jetzt geht's auf, jetzt wird's sinnig. Und wo ich auch so diese Trauer um meinen verlorenen Lieblingsherzensjob hinter mir lassen konnte, weil ich gedacht habe, das ist eine Stelle, wo ich trotz allem für meine Kollegen wirksam sein kann. Und da Kommunikation ja schon immer mein Thema war, weil ich mir ja eben das Sprechen auch schon von null auf selber beibringen musste quasi oder mich damit auseinandersetzen musste, hat es dann alles plötzlich Sinn gemacht. Die ganze Reise. Und dann war so meine Mission geboren. Dann dachte ich mir, das ist was, damit kann ich mich hundertprozentig wieder identifizieren. Da fühle ich mich auch wirksam. Ich weiß, wie Teams funktionieren. Ich weiß, wie Teams funktionieren müssen. Ich weiß, was es heißt, Teamarbeit zu leisten. Ich kenne das System. Und dann war meine Mission geboren. Ja, und irgendwann habe ich dann für mich so festgestellt, ich möchte eigentlich diese Klinikstrukturen, diese Klinikverwaltung, das ist natürlich auch nochmal eine ganz eigene Art zu arbeiten und ich habe für mich dann einfach beschlossen, dass ich freier arbeiten möchte, dass ich direkt mit Entscheidern zusammenarbeiten möchte und habe mich dann selbstständig gemacht. Genau. Und bringe heute im Prinzip alle meine Erfahrungen ein. Ich sorge dafür, dass die Teams gut arbeiten in den Praxen. Das ist einfach die beste Werbung. Ein gutes Team ist die beste Werbung und ganz ehrlich, eine Praxis, die ein gutes Team hat, braucht kein Marketing. Ich tue mich ja immer auch so ein bisschen schwer mit dem Begriff Marketing im Gesundheitswesen. Ich finde, es hat da eigentlich wenig verloren, weil mit Marketing verbindet man immer so was Marktschreierisches, große, glitzernde Kampagnen. Wir machen Grundlagenarbeit, wir gucken, dass das Team gut aufgestellt ist, dass eine gute Atmosphäre herrscht in den Praxen, dass die Prozesse glattgezogen sind, dass die Patienten sich wohlfühlen, dass alle sich wohlfühlen in der Praxis und einfach eine gute Atmosphäre herrscht. Und das ist die beste Werbung. Das ist meine Erkenntnis nach 20 Jahren Gesundheitswesen. Das Team ist das Wichtigste und wenn man dann nochmal unterstützen kann, punktuell und wirklich individuell abgestimmt, dann baue ich auch eine Webseite oder mache eine Kampagne oder was auch immer. Aber es muss dann wirklich passen und erst schaffen wir die guten Grundlagen. Wir kümmern uns ums Team, dass meine Kollegen gut arbeiten können, die Zusammenarbeit Spaß macht, wie gesagt. Und ja, sich das dann einfach von selber nach außen weiterträgt. Das ist so mein Konzept, nach dem ich arbeite und das ja, hat sich entwickelt nach 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen. Ja, das war sie, meine kleine Heldenreise vom OP-Tisch ins Jammertal und wieder heraus in die Sichtbarkeit. Es hat mich echt ein bisschen Überwindung gekostet, das heute so offen zu teilen, weil ja meine Vita jetzt nicht unbedingt so ganz geradlinig ist. Aber ich glaube, echte Veränderung fängt immer mit Ehrlichkeit an. Und jetzt würde mich interessieren, hattet ihr auch schon mal so einen richtigen Wendepunkt in eurer beruflichen Laufbahn? Ein Moment, der alles verändert hat? Schreibt mir das wirklich gern auf Instagram oder LinkedIn. Ich lese garantiert jede Nachricht und würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Und ja, denkt immer daran, werdet zu Gestaltern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ich freue mich auf euch und bis dahin sage ich jetzt einfach mal Ciao.